Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Hallo aus Mainz.
In der Stadt und im Dorf spielen sie oft eine prominente Rolle, die Kirchen. Ein Orientierungspunkt nicht nur im Landschafts- oder Stadtbild, sondern auch im Leben der Menschen. Verbunden zum Beispiel mit Taufe, Kommunion oder Konfirmation, Firmung, Hochzeit. Über Jahrzehnte oder Jahrhunderte wurde in ihnen getrauert, gefeiert, gebetet. Sie sind zum Teil auch kunsthistorisch bedeutsam. Aber lassen wir die Kirche noch im Dorf oder nicht? Es müssen Kirchen aufgegeben oder umgenutzt werden wegen der hohen Austrittszahlen und dem Sparzwang der Bistümer. Wie das sinnvoll gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt mit Peter Kaczula-Schmal. Als leitender Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main hat er Baukunst, Städtebau und deutsche und internationale Architekturtrends gleichermaßen im Blick. Und er sitzt uns gegenüber. Hallo, Herr Schmal.
Hallo.
Kirchenräume können eine besondere Wirkung haben. Bischof Kohlgraf, welcher Kirchenraum bewegt Sie persönlich besonders und warum?
Für mich ist ganz wichtig, auch für meine ganz persönliche Glaubens- und Lebensgeschichte, meine Heimatkirche in Köln-Delbrück, wo ich groß geworden bin. Das ist ein zunächst mal Bau des 19. Jahrhunderts, eine neuromanische Kirche. Dann in den 50er Jahren ein großer Anbau, aber ich bin in dieser Kirche groß geworden. Ich bin dort getauft, ich bin dort Messdiener geworden und gewesen. Ich habe in der Jugendarbeit mitgemacht, ich habe dort die Gottesdienste mitgefeiert. Später habe ich meine Primiz, also meine erste Messe, als frisch geweihter Priester gefeiert. Und das ist der Raum, das ist das eine, aber für mich ist genauso wichtig, wenn ich zum Beispiel heute nochmal hinkomme, ich komme nur noch selten dahin, aber ich sehe immer noch vor meinem geistigen Auge sozusagen Gesichter. Ich sehe Menschen da sitzen. Die hatten ihre Stammplätze und ich wusste genau, die Frau sowieso, die sitzt da. Und wenn man sich da hinsetzte, dann wurde man auch weggeschickt, weil das ihr Stammplatz war. Also es war schon auch eine lebendige Gemeinde. Das hat sich natürlich heute verändert. Diese Menschen gibt es nicht mehr. Aber der Raum ist geblieben und der Raum ist für mich heute immer noch ein sehr wichtiger Raum.
Herr Schmal, welches Kirchengebäude hat Ihre Sicht auf Räume und auf Architektur verändert?
Ja, natürlich auch die Kirche meiner Kindheit, wo wir sonntags in den Gottesdienst gingen, in Mülheim an der Ruhr. Das ist nun mal der größte Raum, den man als Kind erleben darf und damit eine Inszenierung, die beeindruckend ist und die anders ist als die anderen Räume, die man vielleicht kennenlernt, Schulen und Sporthallen und sowas. Und es hat ja ein Ritual, es hat ja eine Stimmung, es hat ja eine Lichtverhältnisse. Das sind beeindruckende Räume. Und später natürlich mit dem Architekturstudium kamen dann ganz andere Kirchen dazu. Und wenn man dann ins Pantheon kommt, wie Sie wissen, ist das nun mal eins der großartigsten Raumerlebnisse, die man haben kann. Das war nun der Ort der Götter. Das ist eine etwas andere Kirche, aber ein bewegender Raum. Und lange, lange war es ja der größte Raum überhaupt im Abendland. Und das ist bewegend, wenn man da reingeht. Das ist Architektur zur Überwältigung gebaut, damit der kleine Mensch, der eintritt, dann sagt, oh, es gibt was Großes, es gibt was Größeres.
Wo wir gerade von großen Räumen sprechen, also das eine war meine Heimatkirche, aber natürlich, das darf ich auch als Bischof von Mainz jetzt sagen, ich liebe den Mainzer Dom, aber ich bin auch groß geworden natürlich im Kölner Dom. Das heißt also, auch das war für mich als Kind ein unglaubliches Erlebnis. Also nicht nur der Raum als solcher, sondern ich erinnere mich auch an Gottesdienste. Ja, das war schon, ich sag's ein bisschen flapsig, schon ein großes Kino, wenn da auch internationale Gäste waren. Ich erinnere mich an eine Bischofsweihe in den 70er Jahren, die ich damit erlebt habe als kleiner Junge. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und diese Orgelmusik, der Raum, das Licht, gerade in diesem gotischen Raum. Und heute bin ich Bischof von Mainz in einer Kathedrale, die älter ist als der Kölner Dom, aber natürlich auch ihren sehr eigenen Charme hat. Also ich liebe auch heute als Bischof von Mainz den Mainzer Dom, aber mit ihm bin ich halt nicht groß geworden.
Warum sind denn Kirchenräume für den Glauben und die Tradition der Kirchen so wichtig?
Also wenn ich von der eigenen Vita ausgehe, und ich glaube, das trifft ja für viele Menschen zu, Sie haben es auch in Ihrem Eingangsstatement gesagt, in diesen Räumen werden wichtige Stationen des Lebens begangen, gefeiert. Da wird Gemeinschaft erfahren, da werden Kinder in die Gemeinschaft hineingeholt, da wird Glauben gefeiert, da werden Gottesdienste gefeiert. da werden Ehen geschlossen, es wird getrauert. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, so einen Raum auch prägen. Und selbst wenn ich in so einen Raum komme, denke ich auch immer mit einer gewissen Ehrfurcht, das ist ein Raum, der gefüllt ist mit Glaubensgeschichte. Und das macht diesen Raum, eigentlich jeden Raum, auch in meinem Bistum jetzt, für mich zu einem sehr besonderen Raum. Und gerade wenn wir dann über Veränderungen reden, sind das keine ganz einfachen Prozesse.
Herr Schmal, und was bedeuten Kirchenräume für die Stadtentwicklung und für die Gesellschaft?
Naja, wie Sie schon sagten, die Kirche im Dorf lassen. Also die Kirche war nicht nur der größte Innenraum im Dorf, es war auch das höchste Gebäude im Dorf. Damit, es markierte die Mitte, es war das höchste, es war ganz klar das wichtigste Gebäude am Platz. Und das geht dann für kleine Städte, für große Städte. In München, wie wir wissen, ist die Hochhausdiskussion an der Höhe der Kirche zu messen und zu diskutieren, was in Frankfurt nicht ganz der Fall ist. Und Sie sehen also, dass diese städtebauliche Bedeutung der Kirche in der Mitte der Stadt zu markieren als wichtiger transzendentaler Ort eine identitätsprägende Bedeutung hat.
Kirchengebäude sind sehr bedeutsam, aber die Realität sieht ernüchternd aus. Es gibt Kirchen, die werden kaum mehr genutzt, die Gemeinden schrumpfen, die Kosten steigen. Zum Beispiel gibt es im Bistum Mainz rund 500 Kirchen und die Vorgabe des Bistums lautet, die Kosten, also der Bauunterhalt, sollen um ein Drittel reduziert werden. Bischof Kohlgraf, wie erleben Sie die aktuelle Lage?
Im Moment laufen Diskussionen in den neu gegründeten Pastoralräumen vor Ort. Wir haben einige Vorgaben gegeben, was finanziell möglich ist, was an Quadratmeterzahlen möglich ist. Aber Kirchen kann man auch nicht nur nach Quadratmeterzahlen berechnen. Das stehen auch pastorale Fragen, also seelsorgliche Fragen hinter. Das muss auch vor Ort diskutiert werden. Und wir merken schon, dass das sehr emotionale Diskussionen sind, auch für die Menschen sehr emotional und zum Teil auch belastend, weil wir haben zum einen die alten, sehr historisch wertvollen Kirchen. Wir haben aber auch jüngere Kirchen, Nachkriegskirchen, wo dann aber eben auch Menschen leben, die mir dann sagen, wir reden jetzt darüber, diese Kirchen zu verändern oder in eine andere Nutzung zu geben. Da haben meine Eltern, da haben wir noch investiert. Und zwar nicht nur Geld, sondern wir haben mitgebaut. Wir haben uns damals engagiert, dass nach dem Krieg diese Kirchen gebaut werden. Da hängt ja auch persönliche Lebensgeschichte oft dran. Und das macht es so emotional, auch bei modernen Kirchen. Ja, und sie sind auch ein Ausdruck, viele unserer modernen Kirchen, auch im Bistum Mainz, sind Ausdruck auch einer Glaubensgeschichte oder einer Liturgiegeschichte dieser Zeit. Also der Mainzer Dom ist nicht gebaut für eine nachkonziliare Liturgie der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Das ist eine mittelalterliche Kirche, eine Kaiserkirche, eine Krönungskirche.
Also Entschuldigung, da muss ja. Also nachkonziliar
heißt.
Nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die Liturgie reformiert wurde.
Und man die Gemeinde mehr integriert.
Die Gemeinde mehr integriert und die zum Beispiel so Kirchen der 60er, 70er Jahre sind oft nach diesem Konzept auch gebaut und können heute schon nicht mehr unbedingt gefüllt werden. Und das macht es oft so schwierig. Also die großen historischen Kirchen sind das eine Thema. Das andere Thema sind die modernen Kirchen, wo aber viele Menschen noch leben, die dort Herzblut investiert haben.
Wie sieht das jetzt städtebaulich aus? Welche Herausforderungen gibt es da, wenn man auf dem Dorf oder in einem Stadtviertel mit ungenutzten Kirchenräumen umgehen muss, Herr Schmal?
Ja, Sie berühren die Identität und die Existenz der Bewohner. Wenn Sie diesen Mittelpunkt abreißen, da gab es zum Beispiel große Filme und Debatten über den Abriss einer recht großen Kirche in Mannheim, die offenbar das höchste Gebäude im Stadtviertel war, wo die Kirche der Meinung war, die Renovierung sei zu teuer und deswegen reiße man es am besten ab. Und dann waren SWR-Berichte darüber, wie die Bevölkerung das empfindet, wenn vor ihren Augen die Kirche abgerissen wird. Und das ist bitter, weil da reißt man also den baulichen Mittelpunkt ab von der Gemeinde, wo ich mein Leben lang gewohnt habe, wo ich geheiratet habe und so weiter, Kommunion hatte und dann, was heißt denn das für diese Gemeinde? Ja, ist bald Schluss hier, Licht wird bald ausgemacht und dann kommt da was Neues hin, weil jemand das Grundstück verkauft, was kommt da wohl hin Neues, was könnte das dann sein und wird das etwas sein, was das ersetzen könnte? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist Abriss sicherlich die schlechteste Lösung, die man sich vorstellen kann und Worin wir Deutschen nicht gut sind, ist auszuhalten, dass etwas nicht genutzt wird und es dann zum Beispiel zu verrammeln und zu sagen, jo, lass wir mal liegen und man passt auf, dass das Dach nicht kaputt ist, dass nicht reinregnet, steht da rum und in 30 Jahren sagt wahrscheinlich die nächste Generation, sieh da, dies und das wäre das und dann ist das Haus da und kann benutzt werden.
Da sprechen Sie jetzt einen wichtigen Aspekt an, auf den wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Nochmal eine andere Frage. Sie haben eben erzählt, Sie sind als Kind in die Kirche gegangen. Ihre Mutter kam von den Philippinen und ist gut katholisch sozusagen. Und Sie sagen von sich selbst, Sie sind Christ. Wie schätzen Sie aus dieser christlichen Sicht das ein, dass jetzt viele Kirchen entweder geschlossen oder umgenutzt werden müssen?
Ja, ist natürlich traurig, dass die christliche Kirche, die evangelische, die katholische in Deutschland in einem Zustand ist, dass die Begeisterung, die Gläubigenzahlen gehen zurück, die Leute treten aus. In anderen Ländern müssen sie nicht austreten, weil sie vielleicht keine Kirchensteuer zahlen müssen und es dann nicht tun oder nur freiwillig. Und die Menschen haben ein Problem mit der Kirche. Kirche muss sich wahrscheinlich verändern. Und wenn es die eine Richtung nicht tut, nämlich den Frauen gegenüber offener, was allerdings die Evangelien ja tun und es hilft ihnen auch nicht so viel, oder die andere Richtung könnte es sein, also reaktionärer zu werden und den kirchlichen Kern aggressiver zu vertreten, wie in den USA. Irgendwas werden wir beobachten. Und dann wird es Folgen haben und es wird jetzt nicht helfen, Ihren finanziellen Sorgen.
Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf, zu denen ich gerne was sagen würde. Ich glaube, was hier auch nochmal unsere spezifische Situation in Deutschland ist, ist der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Also ich glaube, dass Jahrzehnte von systematischem Atheismus auch tatsächlich natürlich die religiöse Landschaft in Deutschland erheblich geprägt hat. Wir leben in Deutschland in sehr unterschiedlichen Regionen auch Ungleichzeitigkeiten. Das merke ich auch zum Beispiel, was das Bistum Mainz angeht. Gut, es ist ein westliches Bistum, aber wir haben zum Beispiel auch Regionen, die in den letzten Jahrhunderten nie mehr wirklich katholisch geprägt waren. Und dann gab es eine katholische Prägung nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Heimatvertriebenen, die Flüchtlinge aus Schlesien, Ostpreußen und so weiter. Und dann sind Kirchen zum Teil gebaut worden, wo wir heute sehen, diese Kirchen werden tatsächlich als Gebäude, als Kirchengebäude nicht mehr gebraucht. Sie sind auch nicht so Ortsmitte oder ortsbestimmend wie viele andere Kirchen. Also die Situation ist sehr differenziert, das muss ich sagen. Und diese Kirchen, das merke ich auch, sind auch oft nicht mit derartig emotionalen Gefühlen oder Themen verbunden, weil das von der Demografie, von der gesellschaftlichen Entwicklung einfach keine Rolle mehr spielt. An anderen Stellen ist mehr. Wir hatten auch gerade schon mal so mögliche Nutzungen angesprochen. Ja, also ich sag mal, einmal eine Kirche zu schließen und abzuwarten, das kann eine Methode sein. Irgendwann ist allerdings auch eine Ruine da. Die Frage ist für mich, was ist das für ein Signal? Und das ist jetzt die Phase, in der wir auch im Bistum sind. Frau Schneider hat danach gefragt. Dafür haben wir auch Zeit, Überlegungen anzustellen, wie kann man Kirchen gegebenenfalls mehrfach nutzen, wie kann man sie anders nutzen, dass sie auch als bedeutender Raum im Ort erhalten bleiben. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ideen. Manches ist wahrscheinlich irreal, manches lässt sich verwirklichen. Aber ich erlebe jetzt auch so, dass so langsam in manchen Ortschaften so erste kreative Bewegungen entstehen, also Eigeninitiative von Menschen, die sagen, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass die Kirche einfach abgerissen wird, sondern wir wollen die Kirche auf irgendeine Art erhalten, als ein wichtiges Zentrum im Ort. Und dazu kann ich die Menschen auch nur ermutigen, da mitzuüberlegen.
Also im Bistum Mainz wurden beispielsweise 4 Qualitätsstufen formuliert, von Kategorie 1 künftig weiterhin bezuschusst, Bezuschussung aller Maßnahmen durch das Bistum, bis hin zur Kategorie 4 keine Bezuschussung. Und dann könnte man vor Ort in Kenntnis dieser Stufen mit möglichen Partnern ins Gespräch kommen. Herr Schmal, wenn ein Kirchengebäude eine neue Funktion bekommt, kann man das dann auch nicht nur als Verlust sehen, sondern auch als Chance?
Möglicherweise. Die guten Beispiele müsste man sich vor Ort anschauen und schauen, ob der Ort nicht zum Beispiel architektonisch räumlich zerstört ist. Also zurzeit wird über Kolumbarien diskutiert in Kirchen. Die Kirche ist leer, sie wird dann entweiht und dann möchte man ein Kolumbarium einbauen und dann wird dort begraben. Und dann ist das der Friedhof in der Kirche. Nicht jeder wird dann in der Kirche begraben sein. So viele Plätze gibt's nicht. Und dann hat das was Besonderes und höchstwahrscheinlich werden die Voranmeldungen durch die Decke gehen und alle melden sich an und sagen, ich will auch in der Kirche begraben sein. Das ist der eine Punkt. Das andere ist aber, der Raum kann zerstört werden. Also ein sehr gutes Architekturbüro in Frankfurt baut gerade eine Kirche in ein Kolumbarium um und die Kirche ist leicht rundlich von der Form und deswegen sind diese Aufbewahrungsstätten auch rundlich in der Form, aber über Kopf groß, also so hoch, wie man mit der Hand kommt, vielleicht 2,30 Meter. Und da stehen also diese runden Körper in dem Raum rum, mit einer Öffnung natürlich. Das heißt aber auch, dass wenn ich reinkomme, sehe ich nicht mehr auf Augenhöhe, 1,50 Meter Augenhöhe, sehe ich nicht mehr in dem Raum so umher wie früher, weil da jetzt was steht. Und damit ist der Raumeindruck des Menschen, der herumläuft, nachhaltig verändert und ich glaube, negativ verändert. Es gibt ein positives Beispiel und das ist in Dortmund von dem Architekturbüro Stab vor 9 oder 10 Jahren ein Kolumbarium, wo ich nachgeschaut habe auf der Webseite des Büros und die schrieben, sie wollten die Augenhöhe des sitzenden Gläubigen und damit das Gestühl als Oberkante der Bespielung der Möblierung. Und diese Möblierung aus Stein, die hat die gleiche Farbe wie der Boden bekommen. Also es ist so eine Art modulierter Boden, der aber nicht höher kommt als die ganzen Stühle und Bänke von früher. Damit ist der Blick desjenigen, der sich sitzt, genau wie früher. Der Raum ist voll da und in diesen niedrigen Körper kann man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Urnen unterbringen. Sind ja wahrscheinlich Urnen und nicht Sargplätze. Aber die Haltung ist super, weil der Raum ist gewahrt. Also es gibt positive Beispiele, wo der Raum nicht zerstört wird und negative, wo ich denke, der Raum ist beeinträchtigt. Das ist der Preis. Man müsste eigentlich, ja so wie im Kölner Dom, den Boden benutzen und die Wände vielleicht benutzen. Und natürlich kann man sagen, ja gut, die Wände, jetzt Fächer in die Wände, wird nicht so einfach. Da muss man halt eine zweite Wand davor setzen und dann meinetwegen 30, 40, 50 Zentimeter eine neue Wand ziehen. Aber die kann dann ruhig auch raumhoch sein. Und ein Freund hat darüber fantasiert, als wir darüber sprachen und sagte, warum nicht raumhoch und dann da oben Gänge und Treppen wie so alte Bibliotheken?
Eine Grabstätte für Urnen, Bischof Kohlgraf, ist das gut für jede Kirche, ein Kolumbarium?
Nein, für jede Kirche sicher nicht. Ich glaube, das eine ist die architektonische Frage, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, das muss man sich in jedem Einzelfall sehr gut anschauen, auch ist es immer auch eine seelsorgliche, eine pastorale Frage, was braucht man vor Ort? Ist es unbedingt das Kolumbarium? Ist das das einzige Signal, das wir als Kirche senden? Natürlich ist es Aufgabe von Kirche auch in dieser Zeit. Wir haben jetzt über das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz viel diskutiert. Ist es Aufgabe von Kirche auch eine Gedenkkultur zu gestalten? Da können solche Kirchen sicherlich auch eine wichtige Rolle im Ort spielen, dass Menschen nicht vergessen werden, auch wenn vielleicht keine Familie mehr da ist. Das ist so Punkt eins. Also grundsätzlich will ich es nicht ausschließen. Aber da braucht es sehr klare Kriterien und gute Beratung. Aber ich würde einladen, über die Vielfalt kirchlichen Lebens nachzudenken, was es dann bedeuten kann. Also ich sage zwei Beispiele hier im Bistum. Ich habe jetzt in den letzten Jahren 2 große Kirchen profaniert. Das heißt, sie sind als Kirche nicht mehr in Gebrauch. Das hat große Diskussionen ausgelöst. Es gab sehr heftige Diskussionen, auch kontrovers. Aus der einen Kirche ist jetzt eine Kita geworden, eine kirchliche Kita. Und damit war eigentlich die Verärgerung weg. Ich habe dann hinterher die Kita auch eingeweiht. Also nachdem ich die Kirche profaniert habe, war ich einige Monate später zur Einweihung der neuen Kita in dieser Kirche. Da war kirchliches Leben. Und da merkte ich irgendwo, da bricht auch was Hoffnungsvolles auf. In einer anderen Kirche, die ich profaniert habe, die wird von der evangelischen Kirche übernommen. Die wollen dort ein Begegnungszentrum, Kita und Seniorenzentrum, die nah beieinander liegen, auch mit einem Gebetsteil dieser Kirche, dass auch eine Gebetsecke bleibt sozusagen, ein liturgischer Raum bleibt, aber dass es auch eine Begegnungsstätte wird von Jung und Alt. Auch das finde ich eine charmante Idee, weil es da passt.
Sagen Sie bitte nochmal, weil vielleicht nur sehr wenige so eine Profanierung einer Kirche mal miterlebt haben. Was bedeutet das und wie funktioniert das überhaupt?
Also es ist eigentlich das Rückgängigmachen der Weihe, des Weiheaktes, also bei der Altarweihe, wenn eine Kirche in Betrieb genommen wird, wenn ich das mal so in Anführungszeichen setze, dann werden Reliquien, also Erinnerungen an Heilige, werden in den Altar reingelassen und der Tabernakel mit der Eucharistie, dem Brot, das der Leib Christi ist, wird in Betrieb genommen. Der Altar wird gesalbt und bei der Profanierung wird im Grunde die Reliquie wieder aus dem Altar genommen. Der Tabernakel wird geleert, das Allerheiligste wird aus der Kirche getragen in einer feierlichen Prozession. Nach der Messe, Kerzen werden ausgeblasen. Das hat ein bisschen auch was von einem Trauerritual, das muss man sagen. Und man merkt es auch bei den Leuten, schön sind diese Gottesdienste nicht. Sie sind von einer gewissen Würde und man merkt die Betroffenheit der Menschen. In diesen beiden Fällen, die ich jetzt geschildert habe, war es ganz wichtig und das hat auch zu der Würde dieser Feiern beigetragen, dass die wussten, es gibt eine für uns und auch von uns mitgetragene Weiterführung des Raumes in einer anderen Verwendung, aber auch als ein Raum, wo Kirche lebt. Und das war für die Menschen wichtig. Und das wäre für mich so die Hoffnung, dass wir da noch viel kreativer werden, auch im Bistum zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es vor Ort. Und das Kolumbarium, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich will es aber auch nicht überall haben. Es ist für mich auch kein pastorales Signal zu sagen, die Kirche kümmert sich jetzt sozusagen ausschließlich noch um Beerdigungen. Das ist ein wichtiges seelsorgliches Feld, aber wir haben auch noch andere Themen. Und die ganze Bandbreite des Lebens von Menschen abzubilden, das wären Chancen von Kirchen in neuen Verwendungen.
Herr Schmal, was ist denn für Sie ein Beispiel einer gelungenen Umnutzung? Sie haben jetzt schon etwas genannt. Was würde Ihnen noch einfallen?
Ich habe gesehen, dass eine Kirche verkleinert wurde, wo der eine Teil von der Seite mit einem schönen Seitenfenster geblieben ist und der Kirchenraum effektiv auf ein Drittel heruntergeschnitten wurde, eine neue Fassade eingezogen wurde und damit für eine heute reduzierte Gemeinde ein genügend großer Raum geschaffen ist und dafür ein Außenraum entstanden ist, der für Außenveranstaltungen, auch Außengottesdienste, möglich ist oder andere Dinge, die in dem Wohngebiet drumherum, Sport und Ähnliches stattfinden können. Das klingt erstmal, es war architektonisch gut gemacht, aber es klingt nicht verkehrt. Was ist in 20, 30 Jahren, 40 Jahren, wenn man der Meinung ist, man bräuchte mehr Platz, das ist dann unwiederkehrlich abgeschnitten. Da muss man einen neuen Platz bauen, richtig teuer, wieder umhüllten Raum schaffen. Also, was ich vorhin meinte, wenn man mit viel Aufwand früher einen großen Raum geschaffen hat und den nicht mehr braucht, da würde ich es eigentlich positiver finden, wenn man eine räumliche Verkleinerung mit reversiblen Maßnahmen im Inneren macht und dann sagt, wir brauchen nicht für 500 Leute den Raum, es reichen 50, kann ich ja auch einen Teil räumlich fassen und der andere ist umhüllter, nicht gewärmter, nicht erhitzter Innenraum, der trotzdem als Innenraum immer wieder Nutzung erfahren wird, wenn er mal da ist. Und diese Kitas, da haben wir viele, viele Kitas in Deutschland gesehen, die in Kirchen hinein gebaut werden, manchmal aus einfachen Mitteln, aus Holz zum Beispiel, wie so ein Haus im Haus. Das ist auch wieder entfernbar, das ist in Ordnung. Kirchen in mittelgroßen Orten in Wohnungen umzuwandeln, dann werden Geschossdecken, Treppenhäuser, alles Mögliche eingezogen und dann versucht man mit dem Altar, mit dem Chor anders umzugehen, weil das ja schlecht ins Badezimmer oder Ähnliches werden könnte. Also da gibt es Punkte, in denen man doch nachdenkt und es ist irreversibel. Für die, die da wohnen, könnte es halbwegs interessant sein. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das wirklich, wirklich für alle ein guter Ort ist. Sowas passiert häufig, manchmal auch Hotels und Ähnliches. Und es gibt jetzt auch zum Beispiel in Holland wird gerade eine riesige Kirche in ein Schwimmbad umgebaut. Das Becken und das Aufbereitung, die Technik dicht machen, also ein teurer Spaß, nicht reversibel und für die Schwimmer eine wahrscheinlich ganz besonders eigenartige, besondere Kirche. Aber ob die Kirche in Holland ist auch längst entweiht damit zufrieden ist, weiß ich nicht. Die Bevölkerung weiß ich auch nicht. Ich habe es noch nicht erlebt, sowas.
ungeahnte Möglichkeiten oder gibt es da irgendwo Grenzen, Bischof Kohler?
Naja, also das Stichwort Holland fiel, wenn ich das ein bisschen erzählen darf. Wir waren ja im letzten Jahr mit der Bischöflichen Pastoralkommission in den Niederlanden und haben uns auch diese Modelle angeschaut. Also die holländische Bischofskonferenz hat die eindeutige Entscheidung getroffen, entweder bleibt ein Raum sakral oder er wird veräußert. Und dann kommen halt die Schwimmbäder oder es gibt auch am Eiselmeer, da war ich auch mal mit Schülerinnen, das hat die sehr irritiert. Das waren dann Wäschegeschäfte, zum Beispiel also mit dem heiligen Josef da über dem der Unterwäsche. Das war schon ein bisschen verstörend. Das war aber dann keine Kirche mehr, es war noch als Kirche erkennbar. Oder wir waren in Utrecht in einem Brauhaus, wo auch noch der heilige Bonifatius und der heilige Willibrord irgendwie über dem Eingang waren, was an die Zeit der Kirche erinnert. Aber die Holländer haben entschieden, die Bischöfe entweder sakraler Raum oder gar nicht mehr. Dann Schwimmbad oder Kaufhaus oder Bierstube. Die belgischen Bischöfe haben andere Modelle. Die haben sich auch für Mehrfachnutzungen von Kirchen entschieden. Das heißt, da kann es sein, dass eine Kirche, eine große Kirche, in einem Teil eine Klettergeschichte hat. Der Altarraum bleibt, der Chorraum als sakraler Raum. Rechts ist das Postamt, wo man seine Pakete abgeben kann, abholen kann. Da fließt dann das Geld sozusagen. Ehrlich gesagt, damit tue ich mich schwerer. Also dann scheint mir die klare Positionierung scheint mir ehrlicher zu sein, als in die Kirche zu kommen. Dann habe ich ein Postamt, ein Café, eine Kletterwand und irgendwo noch einen sakralen Raum. Aber das ist jetzt eine rein emotionale, weniger wissenschaftlich durchreflektierte Geschichte. Also da sieht man aber, wie auch zwei Bischofskonferenzen, die ja sehr benachbart mit denselben Problemen sind, wie die unterschiedlich auch entscheiden.
Wie auch immer so eine Umnutzung dann aussieht, davor steht, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Nun gibt es die Initiative des sogenannten Kirchenmanifest. Herr Schmal, das Ziel ist Abriss von Kirchen verhindern, ein größeres Mitspracherecht haben, da Kirchen kulturelle Gemeingüter seien. Sie haben auch unterzeichnet. Was wünschen Sie sich konkret?
Ja, ich glaube, die Diskussion ist wichtig, weil vor kurzem kam eine Studentin und erzählte, dass es mehrere Typologien an großen Räumen gibt, die Probleme haben für die Zukunft. Das seien die Kirchen, das seien aber auch die Kaufhäuser, das seien die Parkhäuser. Also das tauchen so Ideen auf, dass man sagt, wenn die Autos weg sind, was machen wir eigentlich mit Parkhäusern? Die stehen in der Innenstadt. Es gibt viele solche Typologien, die für einen Zweck gebaut worden sind. Die Kirchen haben einen bestimmten Zweck, man versammelt sich drin und es ist sehr groß. Da lässt sich einiges draus schöpfen. Und es wird diskutiert, es wird immer mehr zu diskutiert, weil wir so viele Kirchen haben und die Nachkriegszeit, die ist ja auch baulich schwierig, weil man gespart hat mit Materialien. Und da sind halt auch sehr schöne Exemplare dabei, die man dann ungern abgerissen haben möchte. Also die Kirchen werden vermehrt als Architekturdiskussion auftauchen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wird die nächste Manifesta im Ruhrgebiet sein. Das ist ja eine Wanderbiennale durch Europa, die immer auf lokale Punkte aufmerksam macht, mit Künstlern weltweit, die es bespielen. Eine sehr tolle Sache. Und die wird nächstes Jahr im Ruhrgebiet stattfinden und das an 12 verschiedenen leeren Kirchen. Und das ist interessant. Die Kunstwelt nimmt sich also Kirchen vor und wird die bespielen und aufmerksam machen.
Bischof Kohlgraf, bleiben wir nochmal bei der Initiative, dem Kirchenmanifest. Was halten Sie davon?
Also es ist, glaube ich, wichtig, dass dieses Thema öffentlich diskutiert wird, weil das auch meine Erfahrung ist, wenn ich so rumkomme, oft erlebe ich eine große Unterstützung, auch Interesse seitens der Bürgermeister, der Landräte, weil die natürlich auch wissen, was das für ihre Orte und Städte bedeutet, wenn diese Mitten verloren gehen. In vielen Orten sind keine Gaststätten mehr, sind keine Supermärkte mehr, sind keine Begegnungsorte mehr und die Kirche ist zumindest gefühlt für viele Menschen auch noch so ein Ort, der allein durch den Kirchturm und die Präsenz einem Ort auch eine Mitte gibt und eine Identität gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was wir zum Beispiel auch merken, also für mich ist zum Beispiel sicherlich so eine von den genannten vielen Möglichkeiten einer Nutzung von Kirchen. Wir haben halt auch durch die politische Situation weltweit, wir haben tatsächlich neue Gemeinden, christliche Gemeinden. Die Tage war der koptische Bischof hier, der Interesse zeigt an einer neuen Gemeinde. Wir haben ukrainische Gemeinden aufgenommen. Das sind natürlich schon auch, sage ich mal, für uns näher liegendere Momente oder Möglichkeiten. Ich möchte so ein Thema wenigstens noch benannt haben, weil das auch wichtig ist. Das ist auch, wo die Politik auch gefragt ist und wir auch in Gespräche gehen. Was machen wir mit den historisch wirklich wertvollen Gebäuden, die vielleicht kirchlich gar nicht mehr zu finanzieren sind? Also der Mainzer Dom steht jetzt nicht zur Debatte, der Wormser Dom im Bistum Mainz auch nicht. Aber wir haben große gotische Kirchen, wir haben romanische Kirchen. Und ehrlich gesagt, was der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat und Napoleon nicht geschafft hat, das möchte ich jetzt nicht zu verantworten haben, dass ich es jetzt bin, der diese Kirchen sozusagen schließt. Und also da müssen wir, glaube ich, nochmal nachdenken, was das für eine Gesellschaft bedeutet, auch diese historischen Wurzeln nicht zu vergessen.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Herr Schmal, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Mitwirkung.
Gern schön.
Bischof Kohlgraf, besten Dank.
Frau Schneider, vielen Dank. Herr Schmal, vielen Dank für das Gespräch.
Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Ihre Bewertung, Ihre Kritik und das Weiterempfehlen unseres Podcasts. Gerne legen wir Ihnen auch unsere vorigen Folgen ans Herz. Eine gute Zeit, bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.